Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Ahoi und willkommen zu einer neuen Sendung. Mein Name ist Till Janzer. Kostengünstiger und moderner, so soll in tschechischen Krankenhäusern operiert werden. Deswegen sollen zahlreiche Eingriffe nicht mehr stationär erfolgen, sondern ambulant. Mehr dazu in unserem ersten Beitrag heute. Moderner ist auch das Stichwort für die neue Seilbahn auf den Jeschtet, den Hausberg des nordböhmischen Liberec. Sie soll zudem ein interessantes Design erhalten. Auch darüber berichten wir. Außerdem wurde das Debütwerk der in Berlin lebenden tschechischen Autorin Dora Kapralova ins Deutsche übersetzt. Es handelt sich um ihr Winterbuch der Liebe. Mit der Schriftstellerin daher ein Gespräch über dieses Buch. Zunächst aber die neuesten Nachrichten aus und über Tschechien, und zwar von Daniela Honigmann.
Die Nachrichten.
Die Regierung von Großbritannien hat den Verkauf der Firma International Distribution Services, IDS, die Eigentümerin der britischen Post Royal Mail ist, an die Holding EP Group genehmigt. EP Group gehört dem tschechischen Milliardär Daniel Křetínský. Die Transaktion kostet umgerechnet etwa 4,3 Milliarden Euro. Dies geht aus einer Meldung von IDS für die Londoner Aktienbörse vom Montag hervor. IDS hatte Křetínskys Kaufangebot schon im Mai dieses Jahres angenommen und den Aktionären die Zusage empfohlen. Wie die Financial Times am Montag schreibt, behält die britische Regierung allerdings auch nach dem Verkauf die sogenannte goldene Aktie, die ihr weiterhin die Leitung der Firma ermöglicht. Křetínský hat bereits verlauten lassen, er habe angesichts der über 500-jährigen Tradition der Royal Mail maximalen Respekt. Aktuell arbeiten mehr als 150 Menschen für die britische Post. Die Ministerien für Arbeit und Soziales, für Bildung sowie für Gesundheit haben die Reform des Betreuungssystems für Kinder in Not in Tschechien auch nach 16 Jahren noch nicht abgeschlossen. Dies kritisiert der oberste Rechnungshof in einem Kontrollbericht, der am Montag vorgelegt wurde. Darin wird auf den Beginn der Reform im Jahr 2009 verwiesen. Das Amt hat aktuell den Einsatz der Finanzen aus dem tschechischen Staatshaushalt sowie aus der EU geprüft. Trotz den bisherigen Investitionen einer dreistelligen Millionensumme habe sich die Zahl der Kinder in öffentlichen Heimen nicht grundlegend verringert, so der Bericht. Sie wurde für 2023 mit insgesamt 7.341 angegeben. Die Zahl der Kinder in Pflegefamilien steigt laut Rechnungshof sogar dauerhaft an und betrug im vergangenen Jahr knapp 13.000. Vertreter des Prager Magistrats sowie der tschechischen Bahnen haben am Montag den Kaufvertrag für den Güterbahnhof Žižkov und die anliegenden Grundstücke unterschrieben. Das Prager Stadtparlament hatte vergangene Woche genehmigt, das Gelände von dem staatlichen Bahnunternehmen für umgerechnet 56 Millionen Euro zu übernehmen. Auf dem denkmalgeschützten Areal im Osten der Prager Innenstadt soll ein neues Wohnviertel entstehen, einschließlich einer Schule und eines Kulturzentrums sowie Geschäfts- und Büroräumen. Im nordmährischen Jesenik hat am Montag für die Klassenstufen 5 bis 9 der dortigen Grundschule der Unterricht in einem provisorischen Gebäude begonnen. Es besteht aus 43 Containern und ersetzt vorübergehend die Schule, die beim September-Hochwasser stark beschädigt worden ist. Dem Schuldirektor Dominik Liberda zufolge wird es 1,5 bis 2 Jahre dauern, bis die Schüler wieder in das eigentliche Gebäude zurückkehren können. Die Kosten für dessen Wiederaufbau werden auf 30 bis 50 Millionen Kronen geschätzt. Das sind 1,2 bis 2 Millionen Euro. Die tschechische Punkrock-Band Vipsana Fixa spielt am Montag in der Luciana Music Bar in Prag das Abschlusskonzert ihrer Jubiläumstournee, mit der sie ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert hat. Die landesweite Konzertserie war am 13. Juni mit dem Auftritt beim Festival Rock for People gestartet. Einer der Höhepunkte war das Konzert auf der Schützeninsel in Prag am 21. August, genau 30 Jahre und einen Tag nach Erscheinen der ersten Demoaufnahmen der Band. 3 Mitglieder von Vipsana Fixa spielen seit der Gründung 1994 bis heute zusammen, nur der ursprüngliche Bassist verließ die Band 2021 und wurde inzwischen ersetzt. Und zum Schluss noch zum Wetter. Am Dienstag ist es in Tschechien zunächst bewölkt. Örtlich gibt es Niederschläge, die erst ab einer Höhenlage von 1200 Metern in Schnee übergehen. Im Tagesverlauf lassen Regen und Bewölkung nach und vorübergehend kommt die Sonne durch. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 6 bis 11, in Gebirgslagen ab 1000 Metern nur 2 Grad Celsius.
Vielen Dank, Daniela, für den Nachrichtenüberblick. Morgens unterzieht sich der Patient einer Operation und noch am selben Tag kehrt er nach Hause zurück. Die Zahl solcher Operationen ohne stationäre Behandlung wird in Tschechien künftig steigen. Martina Schneibergova hat sich informiert.
Der 47-jährige Václav erwartet in einigen Minuten eine Meniskusoperation. Er hat sie beim Sport verletzt, das Knie tut ihm weh. Die Ärzte im Institut für Luftfahrtmedizin würden nun ein dünnes Metallröhrchen in sein Kniegelenk einführen und den Meniskus reparieren, beschreibt der Orthopäde Michal Cino vor der Operation. Die OP wird unter Anästhesie, aber ambulant durchgeführt. Sobald der abgerissene Teil beseitigt wurde, wird sich der Patient besser fühlen, sagt der Orthopäde. Nach 4 Stunden könne Václav nach Hause gehen und nach 6 Wochen kann er dann laut dem Arzt wieder laufen. Im nächsten Jahr wird die Zahl solcher Operationen, die ambulant durchgeführt werden können, steigen. Derzeit werden von den Krankenversicherungen 48 verschiedene Operationen ohne stationäre Behandlung bezahlt. Dazu gehören beispielsweise Leistenbruch- und Krampfaderoperationen. Ab Januar wird die Liste von ambulanten OPs auf 69 erweitert. Möglich wird dies durch einen Erlass des Gesundheitsministeriums. Der Arzt Dalibor Stambera ist Vorsitzender des Verbandes der Tageschirurgen. Eigentlich sei der Begriff der Tageschirurgie nicht die richtige Bezeichnung, merkt Stambera an und fügt hinzu.
Wir sprechen derzeit eher von eintägiger Behandlung, denn es geht nicht nur um Chirurgie, sondern auch um Fächer wie Urologie, Gynäkologie, Hals- und Nasenmedizin, Augenmedizin und auch die Kardiologie.
Es gebe mehrere Gründe für die Erweiterung der eintägigen Behandlungen, erklärt der Arzt und betont.
Es ist ein moderner Trend. Die eintägigen Behandlungen sind nicht für alle Menschen, aber für einen bestimmten Kreis von Patienten bestimmt. Mit der Einführung der eintägigen Operationen und Behandlungen wird die medizinische Pflege zugänglicher. Zudem werden damit finanzielle Mittel gespart. Wenn die Behandlung gut vorbereitet wurde, ist sie für die Krankenversicherung billiger.
Der Patient muss nach der Operation laut Stambera in der Lage sein, das Krankenhaus zu verlassen und sich zu Hause zu erholen. Die eintägige Behandlung ist seinen Worten zufolge für Menschen bestimmt, die ihre Erkrankung unter Kontrolle haben. Da sehr schonende Methoden bei den Operationen angewandt werden, erhole sich der Patient schneller. Diese Meinung teilt auch Tom Philipp, der Vorsitzende des Verwaltungsrats der Allgemeinen Krankenversicherung VZP ist.
Es werden mehr Patienten für dasselbe Geld bedient. Zu Hause haben sie dann einen größeren Komfort als in einem Krankenhaus.
Laut Stambera und Philipp muss auch den Patienten zu Hause jemand aufpassen. Die Tageschirurgie sei nicht für Menschen mit chronischen Erkrankungen geeignet, heißt es weiter.
Raus aus dem Krankenhaus und rauf auf den Berg. Seit dem Unglück im Oktober 2021 ist die Seilbahn auf den Ještěd in Liberec außer Betrieb. Nun ist Bewegung in die Pläne für den Neubau gekommen. Am Donnerstag vergangener Woche verabschiedete die Stadtverordnetenversammlung den Gewinnerentwurf für die neue Kabine der Seilbahn. Ferdinand Hauser weiß mehr.
In der Vergangenheit hatten die Stadtväter von Liberec bereits beschlossen, dass die Strecke der Seilbahn durch den Neubau verlängert werden soll. Die Talstation soll sich künftig unmittelbar an der Endstation der Straßenbahn im Stadtteil Horní-Hanichov befinden. Seit Donnerstag vergangener Woche steht nun auch fest, wie die neue Kabine der Seilbahn aussehen wird. Der Gewinnerentwurf stammt von der Designerin Anna Mareschova. Im Interview für Radio Prag International sagt sie:
Wir haben darauf Wert gelegt, dass unser Konzept zum Ještěd passt. Die Seilbahn soll ein verbindendes Element sein zwischen dem, was unten passiert, und dem Turm auf dem Gipfel, der für den Betrachter wie eine Rakete aussieht.
Der 1973 fertiggestellte Turm nach einem Entwurf von Karel Hubáček ist das zentrale Wahrzeichen von Liberec. Marischowa sagt, ihr sei es dann auch wichtig gewesen, daran etwa durch die Farbpalette der künftigen Seilbahnkabine anzuknüpfen.
Wir haben uns an die Farben des Bauwerks gehalten. Verwendet haben wir deshalb ein mattes Silber, das an Aluminium erinnert. Technische Elemente wie die Träger im Inneren sind schwarz, die Decke hingegen ist weiß.
Anna Marischowa hat in der Vergangenheit etwa ein neues Design für eine historische Straßenbahn der Prager Verkehrsbetriebe erdacht. T3 Coupé heißt diese moderne Ausflugstram mit Retro-Charme. Auch der Entwurf für die neuen Kabinen der Standseilbahn auf dem Prager Petrin stammt von der Produktdesignerin. Bei der Gestaltung bei der Kabine für den Ještěd hat sich Marischowa nun, passend zur Rakete auf dem Gipfel des Berges, am Aussehen eines UFOs orientiert. So sagt sie im Interview.
Ich habe auch ein spaßiges Element eingebaut. In der Mitte des Bodens gibt es ein Fenster, durch das man nach unten schauen kann. Wenn die Kabine oben ankommt, leuchtet darin ein Licht auf, das nach unten abstrahlt.
Die neue fliegende Untertasse wird ringsum verglast sein, sodass allen Reisenden ein guter Blick auf die umliegende Berglandschaft und den Ještěd geboten wird. Auf einmal sollen bis zu 100 Passagiere befördert werden können. Anders als bisher soll es nicht zwei einzelne Gondeln geben, sondern nur eine einzige, dafür aber eben eine sehr große Kabine.
Man spricht auch von einer Funiforbahn. Das ist ein Seilbahntyp, bei dem die Kabine an zwei Seilen hängt. Dadurch ist das Ganze sehr stabil. Ich denke, angesichts dessen, was mit der ursprünglichen Seilbahn passiert ist, muss man das begrüßen. Es ist gut, dass man sich nun für eine andere Technologie entschieden hat und die Bahn in die Gegenwart bringen will.
Im Oktober 2021 war an der Anlage ein Zugseil gerissen. Eine der beiden Kabinen stürzte damals zu Boden, wobei ein Mensch ums Leben kam. Zum Unfallzeitpunkt gehörte die Seilbahn noch den tschechischen Bahnen. Mittlerweile hat die Stadt Liberec ihnen die Anlage aber abgekauft. Die Ausschreibung für den Bau der neuen Seilbahn soll im Februar kommenden Jahres veröffentlicht werden. Insgesamt geht man von Kosten von umgerechnet bis zu 17,6 Millionen Euro aus. Mit einer Inbetriebnahme wird nicht vor Januar 2029 gerechnet.
Sie haben weiter Radio Prag International eingeschaltet, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Ein Mann, so könnte das Buch von Dora Kapralova auch heißen. Ihr Winterbuch der Liebe ist nämlich als Antwort auf Eine Frau von Peter Esterházy geschrieben. 1993 schrieb der ungarische Schriftsteller den Text, in dem er unterschiedliche Typen von Frauen besang und erforschte. 20 Jahre später antwortete Kapralova mit einem Buch über Männer darauf. Einen Winter lang schrieb sie jeden Tag einen kurzen Text über einen Mann, beziehungsweise über Männer überhaupt. Das Winterbuch der Liebe der in Berlin lebenden tschechischen Autorin wurde nun ins Deutsche übersetzt. Markéta Kachlíková hat Dora Kapralova vors Mikrofon gebeten.
Kapralova, Ihr Buch, das Winterbuch der Liebe, ist im Laufe des Winters 2013 in Berlin entstanden, deswegen auch das Winterbuch. Wie sind Sie damals auf die Idee gekommen, es zu schreiben?
Also ich bin nicht so sicher, dass es mit echter Winterzeit so viel zu tun hat damals, aber vielleicht wollte ich mit dem Titel sagen, dass die Liebe mehr intensiv in kalten Jahreszeiten ist. Weil alles auch viel mehr dringend ist, auch Sehnsucht. gleichzeitig die Idee, dieses Buch zu schreiben, ist ganz einfach entstanden, weil meine slowakische Freundin und großartige Übersetzerin von Ungarisch nach Slowakisch, Renata Deakova, also sie hat alle Bücher von Peter Esterházy übersetzt in Slowakisch, und sie hat mir damals ihre Übersetzung von Esterházys Novelle Eine Frau, sie gab mir das zu lesen, und ich war ehrlich gesagt ganz begeistert und vielleicht ein bisschen, aber wirklich nur ein wenig irritiert von Peter Esterházys Buch. Und sofort dachte ich mir damals, dass ich möchte eine Antwort schreiben aus der Perspektive einer Frau, obwohl es war eine ganz verrückte Idee oder auch ein bisschen freche Idee.
Sie schreiben im Vorwort in Liebe PE gewidmet, also Peter Esterházy, dessen Buch Eine Frau ich nie zu Ende gelesen habe. Warum haben Sie es nicht zu Ende gelesen? Woran ist das gescheitert? Und warum haben Sie trotzdem darauf reagiert?
Ehrlich zu sagen, das war eine große Provokation von mir. Eine Art spielerische Provokation, aber hoffentlich liebesvolle Provokation. Das Buch habe ich natürlich mit großer Genuss bis zum Ende gelesen. Und vielleicht, das war eine jugendliche Unverschämtheit meinerseits, ja.
Das Buch ist eigentlich eine Kette von Textminiaturen, und jeder der Kleintexte beginnt mit dem Satz: Es gibt einen Mann, er liebt mich. Dieser Satz wird dann weiter variiert und entwickelt. Wie sind eigentlich die einzelnen Texte da mal entstanden? Wie war der Entstehungsprozess?
Das war wirklich eine Reaktion für Peters Esterházy-Novelle, weil er variierte Sätze, es gibt eine Frau, und ich wollte ihm eine Antwort schreiben. Und jedenfalls für mich ist immer sehr wichtig in meinem Schreiben oder im Literaturrhythmus und Melodie der Sprache. Ich glaube, dass Musik ist für mich in der Literatur bestimmend und wesentlich. Und deshalb habe ich mit großer Lust dieses Spiel mitgespielt mit Peter Esterházy.
Sie sprechen jetzt vom Spiel. Das Winterbuch der Liebe war Ihr Erstlingswerk in der Belletristik nach mehreren Texten, publizistischen oder journalistischen. Und wie ich gelesen habe, haben Sie in jenem Winter jeden Tag einen Text verfasst. Stimmt das so wirklich?
Ja, das stimmt genau. Also das ist keine Fabulierung, das ist keine Lüge. Also das war wirklich damals so, dass ich hatte zwei kleine Töchter und ich hatte genauso 20 Minuten nach dem Zähneputzen die Zeit, eine Vignette zu schreiben. Es war auch nicht so, dass ich hatte Ambitionen oder dass ich wollte ein Buch schreiben. Also der Prozess war damals ziemlich irrationell. Ich hatte einfach Spaß an diesem literarischen Spiel und hatte nicht wirklich den Wunsch, ein Buch zu veröffentlichen. Also ich wollte schreiben und ich musste schreiben, aber das war an dieser Stelle wirklich ein völlig kindliches Prozess. Und auch, das ist merkwürdig, ein bisschen heutzutage Perspektive, dass ich habe das fast ohne Schnitte veröffentlicht, und das ist in 2 Monaten habe ich nie ein Buch geschrieben. Also inzwischen habe ich 5 andere Bücher geschrieben, aber dieses Prozess war ja sozusagen besonders, also sehr kurz. Und intensiv.
Also es war für Sie nicht vom Anfang an klar, was daraus eigentlich entsteht, wie lange Zeit Sie mit dem Buch verbringen wollen oder wie viele Texte Sie schreiben möchten?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe damals viel Spaß gehabt mit diesem Prozess. Ja, das war wirklich eine unschuldige winterliche Gewohnheit.
Haben Sie am Ende in die Texte reingegriffen, um sie in ein logisches Ganzes zu verbinden? Oder ist das Ergebnis tatsächlich so authentisch, wie auch dieser Entstehungsprozess war?
Tatsächlich wirklich so authentisch. Aber wissen Sie was, ich denke, dass es hat alles mit diesem intuitiven Schreiben zu tun. Und wie habe ich schon gesagt, solche Situationen werden vielleicht nie wieder passieren. Das war diese Debütpoetik. Ich glaube, dass ich habe diese Debütpoetik sicherlich in weitere Bücher mitgebracht, aber diese Spontaneität im Kontext meines Schreibens, das war, ich möchte nicht sagen einzigartig, aber das war anders, das war wirklich etwas Lustiges und deshalb habe ich gute Erinnerungen an diesen Prozess.
Es gibt einen Mann, er liebt mich, beziehungsweise auch ich liebe ihn. Dieser Satz erklingt in dem Buch 50 oder 60 Mal. Es sind aber eigentlich unterschiedliche Männer, die da beschrieben werden. Einmal ist es ein ungarischer Tänzer, dann ein Fleischer in Berlin, ein Angestellter, ein Antiquitätenhändler und auch der Ehemann. Haben die Männer in dem Buch konkrete Vorbilder?
Ja und nein. Also natürlich, ich schreibe, was ich sehe, aber ich kann nicht sagen, dass alles, was habe ich erlebt, gibt es in dieses Buch und andersrum. Also das ist halt Literatur und Literaturspiele und ja, es ist keine Publizistik.
Eine ergänzende Frage dazu, welche Rolle spielt Barrichello im Text? Diese brasilianische Automobilrennfahrer steht in der tschechischen Ausgabe sogar im Titel des Buches, aber in der deutschen Übersetzung verschwindet er daraus.
Ja, das ist eine wunderschöne und lustige Frage. In erster Ausgabe, erste tschechische Ausgabe im 2014 im Archa Verlag, war er dort in Untertitel. Damals war das wichtig für mich, jetzt nicht mehr, aber damals, das war wirklich eine mystische Erlebnis für mich, weil ich habe die Formel 1 im Fernsehen gesehen, als hatte ich sehr, sehr hohe Fieber, also fast 41 und fast Halluzinationen davon. Und dort habe ich diese Formel 1, diese Autorennen, habe ich zum ersten Mal und letztes Mal in meinem Leben gesehen. Und dort war diese Barrichello und wirklich gewann und die Flagge geküsst und er war so, so einsam und er war natürlich auch ein Sieger. Und das wollte ich irgendwie in dieses Buch unbedingt mitbringen, diese Einsamkeit des Siegens.
Zurück jetzt zu Peter Esterházy, der eigentlich Ihr Buch inspiriert hat. Hat er Ihr Buch auch gelesen? Waren Sie mit ihm dann im Austausch?
Ja, wir haben uns sogar dreimal getroffen, zweimal in Budapest, einmal in Berlin. Aber leider war er schon ziemlich krank und ich habe großes Glück gehabt, dass er konnte das Buch noch lesen. Es war inzwischen im ungarischen Verlag Typotex erschienen. Und dann haben wir nochmal telefoniert und wenn ich das sagen darf, er war ganz begeistert oder zufrieden. Das war unser letztes Gespräch.
Esterházy ist ein ungarischer Autor. Er ist Jahrgang 1950. War er Ihnen als Schriftsteller zuvor bekannt? War er ein Begriff für Sie?
Ich habe fast alles von ihm gelesen. Ich bin sehr bis jetzt bewegt von seinem Buch Die Hilfsverben des Herzens. Aber auch andere Bücher wie Rabals Buch oder Harmonia Celestis. Also ich schätze ihn sehr. Er war ein großartiger mitteleuropäischer Schriftsteller.
Kommen wir jetzt in die Gegenwart. Nun, 10 Jahre nach der Erstausgabe in Tschechien erscheint Ihr Buch, das Winterbuch der Liebe, nun in deutscher Sprache im Verlag Mikrotext. Mit welchen Gefühlen kehren Sie nun nach über 10 Jahren zu den Texten zurück?
Das war für mich auf jeden Fall eine Freude und ich schämte mich nicht für dieses Buch nach 10 Jahren. Das hat mich ein bisschen überrascht. Und ich habe Beziehung mit dieses Buch wie mit das erste Baby. Dieses Baby ist jetzt erwachsen. Also das ist eine Mischung aus Zurückhaltung und großer Liebe, würde ich sagen.
Ihre Erzählmethode basiert sehr stark auf einem Spiel mit der Sprache. Sind Sie mit der Übersetzung zufrieden und denken Sie, dass es gelungen ist, alle Feinheiten und Witze, die Sie verwendet haben, zu übertragen?
Generell bin ich sehr zufrieden mit der Übersetzung von Natascha von Kopp, aber es ist nicht einfacher Text zur Übersetzung, auch wegen dieser slowakischen Sprache oder viele Kleinigkeiten. Aber ich bin sehr zufrieden, weil es gibt einen Rhythmus, der mir sehr nahe ist oder nahe am Original. ich denke, dass Natascha von Kopp hat wirklich ein sehr gutes Gefühl für die Sprache. Und sie kennt sehr gut mein Tschechisch, weil wir sind auch befreundet. Und sie hat übrigens auch mein Kinderbuch, Horror-Kinderbuch, Herr Niemand übersetzt. Also übrigens, ich lese auch sehr gerne meine Texte auf Deutsch, weil da sollte ich nicht lau sagen, aber ich muss gestehen, dass es ist meine Sprachtherapie.
Erwarten Sie, dass die Rezeption in Deutschland anders sein kann als die in Tschechien vor 10 Jahren?
Ja, ich glaube schon, obwohl es ist noch zu früh, um eine Vorhersage zu treffen. Aber auf jeden Fall, vor 10 Jahren hatte dieses Buch in Tschechien ganz große Resonanz. Es lief im Radio und die Regisseurin Kamila Polívková wollte damals im Deutschen Theater in Weimar eine Dramatisierung machen. Aber das hat nicht geklappt. Also vielleicht jetzt.
Und denken Sie, dass sich die Gesellschaft inzwischen irgendwie entwickelt und verändert hat in diesen 10 Jahren? In dem Buch geht es um die Liebe, um die Beziehung zwischen Mann und Frau, um die Rollen von Frau und Mann. Ist das heute anders als vor 10 Jahren?
Ich hoffe schon. Ich würde sagen, sicher. Ich habe es damals übrigens als eher unbewusste Feministin geschrieben. Und gerade heute ist in der Freitag eine erste Rezension erschienen. Und dort hat die Journalistin hat geschrieben, dass die Autorin ist eine Feministin, aber sie kann auch über den Feminismus Scherzen machen, so etwas. Mhm. Und das freut mich sehr. Aber ansonsten befürchte ich, dass die Gesellschaft mit dieser Radikalisierung leider zu extremen Konservatismus wieder zieht. Also es wird zurückfallen, was für Frauen keine gute Nachricht ist und auch nicht für Männer natürlich. Also für niemanden ist es eine gute Nachricht. Also deshalb glaube ich, dass wir sollen weiter solche Bücher schreiben.
Das war die Autorin Dora Kapralova. Falls Sie Anmerkungen haben oder Kommentare zu unserer Sendung, dann können Sie diese auch auf dem Facebook-Profil der deutschen Sendung von Radio Prag International posten. Und wenn Sie uns über Ihr Smartphone empfangen wollen, dann laden Sie einfach die kostenlose App des Tschechischen Rundfunks herunter. Damit ist dann Radio Prag International auch unterwegs, immer dabei. Sie hörten die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie diesmal Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.